Ja, wir wollen Gottes Wort hören und gleich eintauchen. Ich habe ja letzten Monat über den barmherzigen Gott gesprochen. Wir haben davon gehört, wie Mose den Wunsch hat, Gott zu begegnen. Wie er den Wunsch hat, Gott zu sehen, wie er ist, dort am Berg Sinai. Und wir haben gehört, wie Gott ihm dann begegnet, wie er seinen Namen ausruft vor Mose und wie er an Mose vorbeizieht. Und das Interessante, was wir damals eben gehört haben, war, dass Gott sich offenbart und er sagt, ich bin Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, voller Güte. Und ja, es war schön zu hören, wie Gott sich beschreibt als einen barmherzigen Gott. Und wir haben gehört, dass auch wir barmherzig sein sollen als seine Kinder. Und wir wollen uns heute Morgen eine andere Eigenschaft von Gott anhören oder ja anschauen. Und zwar, dass Gott heilig ist. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und wir als Christen, wir brauchen ein gesundes Verständnis darüber, wie heilig Gott ist. Denn es kann passieren, dass wir Gott so sehen in seiner Heiligkeit, dass wir Angst vor Gott bekommen und wir wollen uns ihm gar nicht nahen oder ihm dienen, weil wir denken, wir sind so schlecht und Gott ist so heilig. Und oftmals beschränkt sich dann unser Glaubensleben auf irgendwelche Gesetze, die wir versuchen einzuhalten, weil Gott ist ja heilig und wir müssen uns anstrengen, gut zu sein. Und oftmals halten wir uns dann an menschliche Gesetze oder auch oft Gesetze, die ums Aussehen geht oder um Äußerlichkeiten. Und man verfällt da sehr schnell in eine Selbstgerechtigkeit, dass man denkt, okay, wenn ich das und das halte, wenn ich mich so oder so anziehe oder da nicht hingehe oder dahin das mache, dann bin ich gut, dann gefalle ich Gott und dann bin ich würdig. Aber es ist eine Selbstgerechtigkeit. Und wenn wir so ein Bild von Gott als heilig haben, dann kommen wir nicht in eine Freiheit hinein, die Gott für uns hat. Und auch nicht in eine Beziehung hinein, die Gott für uns eigentlich hat mit ihm. Auf der anderen Seite können wir auch die Heiligkeit Gottes so verstehen, dass wir in der Übergnade leben, dass wir denken, okay, Gott hat mir vergeben, ist alles vorbei, das Schlechte hat nichts mehr mit mir zu tun. Und wir sehen dann Gott vielleicht wie einen alten Opa im Himmel, der nichts mehr hört, nichts mehr sieht und wir können machen, was wir wollen und er wird mir schon vergeben. Und auch so ein Leben führt nachher nicht in die Freiheit. Und wir leben an Gott vorbei, weil wir auch in Sünde leben. Und auch das führt uns nicht in eine echte, lebendige Beziehung zu Gott. Und deshalb ist es wichtig, ein gesundes Verständnis zu haben über die Heiligkeit Gottes. Und die Bibel, die ist voll davon, wie Gott beschrieben wird in seiner Heiligkeit. Wir sehen es vom Anfang bis zum Ende, dass Gott heilig ist. Wir sehen zum Beispiel, als Gott dem Mose begegnet beim brennenden Dornbusch, dort spricht er, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Oder auch später, als er den Israeliten begegnet in der Wüste, da durften sie dem Berg Sinai nicht nahen, weil Gott war auf dem Berg und er war heilig. Und Gott hat gesagt, jeder, der den Berg berührt, egal ob Mensch oder Tier, der muss sterben. Oder dann auch im Alten Testament das Konzept vom Tempel, wo es ein Allerheiligstes gab, wo Gottes Gegenwart war und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein und der wurde auch oft dann angebunden mit einer Schnur, falls er irgendwie da reingegangen ist mit noch Schuld und er tot umfliegt, weil Gott ja so heilig ist, dann, dass man ihn rausziehen kann. Also wir sehen hier dieses Bild von dem heiligen Gott im Alten Testament schon, auch bei Jesaja zum Beispiel, als er eine Offenbarung hat, er den Tempel oder den Thron von Gott sieht und er erkennt, er ist schlecht, er ist nicht würdig, er ist sündig. Er sieht Gott, wie er ist in seiner Heiligkeit und erkennt, dass er sündig ist. Aber wir sehen es nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. wird seine Heiligkeit immer wieder beschrieben oder wir erkennen, wie heilig er ist. Zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, als Hananias und Sapphira ein Opfer bringen, ihr Acker verkaufen, aber gegen den Heiligen Geist lügen. Und wir kennen die Geschichte, sie fallen tot um, weil sie den Heiligen Geist, der auch heilig ist, der Gott ist, belügen. Oder auch später dann in der Offenbarung, wo Gott sich zeigt als heilig. Und wir möchten jetzt am Anfang eine Textstelle lesen, wo wir einen Blick in den Himmel werfen können, wo wir diesen heiligen Gott sehen können. Und wir möchten einen Blick werfen auf seinen Thron und dazu lesen wir Offenbarung Kapitel 4 von 1 bis 11. Der Thron Gottes im Himmel. Danach schaute ich auf und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden gehört hatte, wie eine Posaune, die sprach, steige hier herauf, dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. Und gleich darauf war ich im Geist und sieh, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, hatte das Aussehen wie der Stein Jaspis und Karneol. Und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Um den Thron herum waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze. Und vom Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer wie Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Das erste lebendige Wesen war wie ein Löwe. Das zweite lebendige Wesen war wie ein Kalb. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen war wie ein fliegender Adler. Und jedes der 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Sie waren ringsherum und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen dem Preis, Ehre und Dank geben, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Wir sehen hier ein eigentlich unvorstellbares Bild vom Thron Gottes und wir verstehen hier nicht alles, was diese Wesen sind und ja, wie das alles da vonstatten geht, aber wir sehen hier, wie diese Wesen und die 24 Ältesten auf die Knie fallen und alle Zeit singen, heilig, heilig, heilig. Und auch wir werden das eines Tages sehen und auch wir werden dieses Lied singen, weil Gott heilig ist. Wir werden singen, heilig, 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 bis in alle Ewigkeit. Gott ist so unfassbar heilig, wir können uns das gar nicht richtig vorstellen. Und was wir verstehen müssen, wir als Menschen, wir können vor dieser Heiligkeit nicht bestehen. Wir wissen alle, wir sind sündige Menschen, wir sind in Sünde geboren und wir können niemals heilig sein, wie Gott heilig ist. Keiner von uns könnte von sich aus sich Gott nahen. Keiner von uns wäre würdig, vor diesem Thron zu stehen und diesem heiligen Gott zu begegnen. Und auch Paulus schreibt es ja auch, er sagt, keiner, kein einziger ist gerecht vor Gott. Keiner, es gibt nicht einen, der nach Gott fragt. Es ist kein Mensch würdig, vor diesem Gott zu stehen, vor dem heiligen Gott. Und genau das ist die Tragödie der Menschheit. Wir wissen, der Sündenfall, Gott hat die Menschen geschaffen, Adam und Eva, dass sie bei Gott sind, dass sie zusammen sind, aber durch den Sündenfall wurden die Menschen getrennt von Gott. Und der Mensch ohne Gott, der kann nicht leben. Jeder Mensch getrennt von Gott kann nicht leben. Er wird eines Tages sterben und in alle Ewigkeit verloren sein. So sagt es uns die Bibel. Der verlorene Mensch, er kann nicht würdig sein, er kann nicht rein sein, er kann nicht vor Gott bestehen und bei ihm wieder sein. Und deshalb ist er verloren und muss getrennt von Gott leben. Aber wir wissen, deshalb hat Gott Jesus geschickt. Deshalb hat Gott seit dem Sündenfall einen Weg bereitet, dass sein Sohn Jesus kommt, dass er für uns stirbt, dass all dieser Dreck, all diese Sünde von uns weggewaschen wird, weil er gestorben ist für unsere Schuld. Und da passiert etwas Wunderbares. Wir, die wir sündig sind, wir werden durch Jesu Tod, dass er für uns gestorben ist, gerecht gemacht. Und nicht nur gerecht gemacht, die Bibel sagt, wir werden durch Jesus heilig gemacht. Durch das, was Jesus getan hat, werden wir geheiligt. Wir bekommen von Gott eine neue Identität. Wir sind nicht mehr die Sünder, die nicht mehr zu Gott kommen können. Wir sind durch Jesus heilig, so wie Gott heilig ist. Und wir lesen das auch in Hebräer 10, Vers 10 zum Beispiel. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Oder in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und die ersten Christen, die haben sich Heilige genannt. Wir lesen das auch, wenn Paulus die Briefe schreibt an die Gemeinden. Er spricht sie immer wieder an mit Heilige, ihr Heilige. Und Gottes Wort zeigt uns, wir sind heilig gemacht durch Jesus. Und wir können nichts dafür, wir können nichts mehr dafür tun. Wir müssen da nichts mehr hinzutun. Wir können auch gar nicht. Wir sind seine auserwählten Kinder, sein Eigentum. Wir sind heilige Kinder eines heiligen Königs. Nicht wegen uns, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Und weil er uns heilig gemacht hat, weil Jesus, der Glaube an Jesus, weil das uns heilig macht, leben wir auch ein abgesondertes Leben, weil das bedeutet, heilig zu leben, ein abgesondertes Leben für Gott. Wir sind geheiligt durch Jesus, und weil wir heilig gemacht worden sind durch Jesus, deshalb leben wir auch ein Leben, das diesem neuen Leben entspricht, ein Leben in der Heiligung. Und manche verstehen das falsch. Es gibt auch eine Irrlehre, die sagen, okay, ich bin heilig gemacht, Gott hat meine Sünden weggewaschen, ich bin eine neue Schöpfung und jetzt hat Sünde nichts mehr mit mir zu tun. Ich bin ja eine neue Schöpfung, heilig gemacht. Ich kann leben, wie ich will. Und wir kennen eine Gemeinde, die haben das auch so gelehrt und geglaubt und die waren heilig, alles gut, Sünde hat, die konnten leben, wie sie wollten, und irgendwann ging es dann immer weiter. Dann sprachen sie ja von der Liebessalbung und so weiter, und es ist dann passiert, dass Ehen auseinandergebrochen sind, Ehen geschieden worden sind in einer Gemeinde, weil sie so diese Irrlehre geglaubt haben, dass wenn ich heilig bin, hat die Sünde nichts mehr mit mir zu tun, ich kann ja machen, was ich will, weil Jesus hat ja bezahlt. Aber auch das ist ganz falsch. Die Bibel lehrt uns, wir sind heilig gemacht. Aber weil wir heilig gemacht sind, sollen wir auch ein heiliges Leben führen. Und wir im Neuen Testament gibt es, oder auch im Alten Testament gibt es immer wieder das Gebot oder den Ruf danach, dass wir unserer Berufung würdig leben sollen, dass wir so leben sollen, dass es unserem neuen Leben entspricht. Zum Beispiel in 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 15 bis 16, da steht: Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also ganz klar dieser Ruf oder dieses Gebot auch, ich, euer Gott, ich bin heilig, ich habe euch geheiligt, aber ihr sollt auch dementsprechend leben, ihr sollt auch ein heiliges Leben führen. Denn wir dienen auch einem heiligen Gott. Und ich möchte noch mal deutlich machen, Heiligung oder ein Leben in der Heiligung zu leben, es bedeutet nicht, wir machen das, dass Gott uns annimmt. Gott hat uns schon angenommen. Aber gerade deshalb, weil wir eine neue Identität haben, weil er uns reingemacht, uns geheiligt hat, wir seine Kinder sind, er uns berufen hat, deshalb möchten wir ein Leben leben in Reinheit, in Heiligung, sodass es Gott Ehre macht. Und dieser Prozess der Heiligung, der geht lebenslang. Wir sind niemals da, es geht hier nicht darum, perfekt zu sein. Wir kommen niemals da an, dass wir sagen können, okay, jetzt ich bin fertig, ich bin jetzt heilig, ich mache nie wieder Fehler. Darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, dass Gott an uns arbeitet, dass er unser Herz verändert, jeden Tag, und wir ihm immer ähnlicher werden und ihm auch so immer mehr Ehre bringen können. Und um diesen Prozess zu verstehen, diesen Prozess der Heiligung, hat Jesus ein Gleichnis erzählt, um das einfach zu veranschaulichen. Und wir möchten dieses Gleichnis gerne lesen, sehr bekannt aus Johannes Kapitel 15 von Vers 1 bis 8. Der Weinstock und die Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir haben ein bekanntes Gleichnis, der Weinstock und die Reben. Ich habe ein Bild mitgebracht, kannst du mal zeigen. Hier sieht man einen Weinstock. Wir sehen in der Mitte den großen, dicken Weinstock. Und Jesus sagt, er ist der Weinstock. Und wir sehen die Reben, das sind die Äste, die von dem Weinstock ausgehen. Und Jesus hat gesagt, wir sind diese Reben. Und wir als Rebe sollen Frucht bringen. Wir sehen hier sehr viel Frucht, sehr viele Weintrauben. Und Jesus nimmt dieses Bild und er sagt, Gott ist der Weingärtner und ihr seid die Reben. Ja, und er sagt, wir sollen Frucht bringen, so wie die Reben hier Frucht bringen. Und es wird sehr deutlich, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Reben, wir als Nachfolger Jesu, dass wir Frucht bringen. Und er sagt hier, jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten, wird weggeworfen und wird verbrannt. Und Jesus sagt auch an anderen Stellen, sagt er zum Beispiel, jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, der wird abgehauen und der wird weggeworfen, er wird verbrannt, er wird ins Feuer geworfen. Und wir wissen, was das bedeutet, dieses Feuer, dieses Wegwerfen, das Verbrennen. Es bedeutet, dass man ewig verloren geht. Und wir sehen hier, dass es schon ernst ist, was Jesus hier sagt. Es ist schon wichtig, dass wir diese Früchte haben. Und auch hier geht es nicht darum, nicht die Früchte werden uns retten. Nein, die retten uns nicht, aber Die Früchte werden uns zeigen, oder sie zeigen uns, ob wir am Weinstock, ob wir mit dem Weinstock verbunden sind, ob wir eine echte Beziehung mit Jesus haben. Und deshalb ist die Frage, wir sind alles Reben hier. Bringst du Frucht? Bringst du Frucht wie auf diesem Bild oder eben nicht? Und wir möchten uns die Frage stellen, was sind denn die Früchte? Wie können wir Früchte bringen oder was ist es überhaupt? Und wir denken da oft an Werke und das kann auch sein, aber ich glaube, dass hier nicht die Werke zuerst gemeint sind. Denn die Bibel sagt uns, was die Früchte sind. Die Früchte, die wir bringen sollen, das sind die Früchte des Geistes. Und da wollen wir kurz nachlesen, was die Bibel sagt, was sind denn die Früchte, die wir bringen sollen. In Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die wir bringen sollen. Und wir sehen hier, das sind keine äußerlichen Früchte, das sind Früchte, die im Herzen sind, die im Herzen wachsen können. Es geht hier bei diesem Prozess der Heiligung geht es um unser Herz, dass unser Herz erneuert wird, dass unser Herz verändert wird und dass wir immer ähnlicher werden wie unser heiliger Gott. Und besonders bei Neubekehrten, denen fällt es immer ganz stark auch auf. Sie kommen aus der Dunkelheit heraus ins Licht, sie finden Jesus und plötzlich merken sie, oh, ich habe auf einmal Liebe in mir, das hatte ich vorher nie. Oder sie bekommen Frieden, wo sie vorher unruhig waren. Oder auch Freude, sie waren vielleicht vorher traurig, in Depression. Plötzlich finden sie Jesus und sie merken, woher kommt denn diese Freude? Das hört man immer wieder, gerade bei Neubekehrten merkt man das sehr stark, diesen Kontrast. Und die Frage, die ich euch stellen möchte und auch mir stellen möchte, an welcher Frucht arbeitet Gott gerade an dir? Wo ist er gerade bei dir daran, dich zu beschneiden, dass noch mehr Früchte wachsen können? Vielleicht merkst du es gerade in der Liebe. Du hast vielleicht Mitmenschen, wo es dir schwerfällt, Mitmenschen, die dich verletzen. Und das kann eine Möglichkeit sein, wo er dich beschneidet, wo du wachsen sollst. Oder vielleicht machst du dir viele Sorgen und er möchte aber, dass du Freude entwickelst, dass du Freude hast und dir nicht Sorgen machst. Also was bewegt gerade Gott? Welche Frucht bewegt gerade Gott in dir? Und diese Frage ist sehr wichtig, weil wenn in unserem Herzen gar nichts mehr passiert, dann müssen wir uns doch fragen, sind wir noch am Weinstock dran? Denn es ist ein Prozess jeden Tag. Gott arbeitet an uns. Gott ist der Weingärtner, er kommt und beschneidet uns und verändert uns, so dass wir immer mehr Frucht bringen. Also stell dir die Frage, welche Frucht oder an welcher Frucht arbeitet gerade Gott bei dir? Die Bibel sagt uns auch, dass wir schlechte Früchte bringen können. Und ich hoffe, dass wir an diesen schlechten Früchten arbeiten, die manchmal noch da sind oder dass wir Gott dran arbeiten lassen. Auch davon lesen wir in Galater 5, ein paar Verse drüber, von Vers 19. Da steht, klar erkennbar sind die Werke des Fleisches, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wir wissen alle, wir sind Menschen, wir bekehren uns zu Jesus, sind eine neue Schöpfung, aber der alte Mensch, die sündige Natur, die bleibt in uns, die verschwindet nicht, die bleibt in uns. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir daran arbeiten. Wir haben trotzdem noch Schlechtes in uns, Dinge, die immer wieder rauskommen wollen, so wie wir hier gelesen haben, Neid oder Unzucht, Ehebruch, Unreinheit, Trunkenheit, Streit, Zank, Zwietracht und so weiter. Das ist noch in uns, aber es ist so wichtig, dass wir hier aufpassen, dass wir diese Dinge, diese Früchte nicht pflegen, sondern dass wir zulassen, dass Gott an diesen Dingen arbeitet, dass er diese Dinge abschneidet, die schlechten Früchte wegtut. Wir müssen da an uns arbeiten und da vorsichtig sein, aber auch Gott arbeiten lassen an uns. Es gehören zwei Dinge dazu. Wir müssen dran arbeiten, aber auch Gott arbeiten lassen, denn er ist der Weingärtner, der uns auch beschneidet. Wir sehen also, wie wichtig es ist, was für Früchte wir bringen. Und wir wollen bedacht sein und wir wollen uns da auch prüfen heute Morgen, welche Früchte wir bringen, dass wir wirklich gute Früchte bringen und nicht die schlechten oder gar keine. Aber das Schöne ist, dass wir nicht allein sind in der ganzen Sache. Wir müssen das nicht von uns aus tun, wir müssen nicht von uns aus Früchte erzwingen und sodass wir uns anstrengen müssen und sagen, oh, jetzt strenge ich mich an, jetzt will ich die Person lieben. Oder jetzt strenge ich mich an, jetzt will ich Geduld haben. Nein, das funktioniert nicht. Jetzt strenge ich mich an, sodass ich reine Gedanken habe. Das wird so nicht funktionieren. Auch wenn wir unseren Teil natürlich tun müssen, aber es ist Gott, er hilft uns. Die Verbundenheit zu Jesus, die hilft uns. Wir haben gelesen in Johannes 15, Vers 4 und 5, da steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus, ohne diesen Weinstock können wir absolut nichts tun. Und er sagt, bleibt in mir. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Das wird gar nicht, das kommt automatisch. Das kommt einfach. Die Rebe bringt Frucht, weil sie verbunden ist mit dem Weinstock. Und wir sehen hier, es geht Jesus um Beziehung. Es geht um echte Beziehung, denn die Rebe kann nur so lange Frucht bringen, solange sie verbunden ist mit dem Weinstock. Die Früchte Wasser bekommen, wenn sie verbunden ist mit dem Weinstock. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir so einen aktiven, echten Glauben haben zu Jesus, wenn wir eine Liebe haben zu Jesus, wenn wir nah sind bei ihm und er in uns ist, sein Wort in uns ist. Wenn wir so jeden Tag gehen, in dieser Verbindung zu ihm, dann werden wir gute Früchte bringen. Dann wird Gott der Vater kommen, uns beschneiden und so, dass wir immer mehr Früchte bringen. Aber es geht nur, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wie ist unsere Beziehung zu Jesus, zum Weinstock? Beziehung hat immer mit Kommunikation zu tun. Und wie ich vorhin schon gefragt habe, was zeigt er dir gerade? Was spricht er gerade zu dir? An was arbeitet er gerade an dir? Wo ist er gerade dabei, dich zu beschneiden? Ich hoffe, er tut es, weil das wäre ein Zeichen dafür, dass wir verbunden sind mit ihm. Wenn du in der Bibel liest, spricht er da noch zu dir? Oder lesen wir sie einfach nur so, dass wir gelesen haben? Oder du liest sie vielleicht gar nicht mehr. Aber wenn wir die Bibel lesen und wir eine Beziehung haben zu Jesus, eine echte, dann lesen wir die Worte und es geht uns ins Herz. Und wir merken, oh, hier, das muss ich verändern in mir. Herr, hilf mir dabei. Oh, das spricht mich an, da habe ich was falsch gemacht. Ich will das bereinigen, ich will es anders machen. Herr, hilf du mir dabei. Oder lesen wir die Bibel so und denken, oh, das sollte der hören, das sollte mal der Prediger hören, das sollte die Schwester, der Bruder mal hören. Wenn wir so die Bibel lesen, dann spricht ja Jesus gar nicht mehr zu uns, dann sind wir vielleicht gar nicht mehr verbunden mit dem Weinstock. Deswegen prüft es mal, wie lebendig diese Beziehung ist zu Jesus bei dir. Oder auch wenn wir eine Predigt hören, sagt dir das vielleicht gar nichts mehr. Du nimmst nichts mit, da rein und da raus vielleicht, und es verändert dich gar nicht mehr. Es spricht nicht, es dringt nicht in dein Herz hinein. Oder auch dein Gebetsleben. Vielleicht ist auch dein Gebetsleben leer und langweilig. Und du fragst dich, ja Gott, wo bist du? Ich höre ja gar nichts. Du hörst nicht seine sanfte Stimme seines Geistes, und es bringt dir keine Freude mehr irgendwie. Und das könnte auch ein Zeichen sein, dass wir nicht am Weinstock dran sind. Aber er möchte zu uns reden, er möchte in uns sein, das sagt er ganz klar. Er möchte, dass wir an seinem Weinstock sind. Das ist sein Ruf für uns heute, für uns jeden Tag. Komm zurück zum Weinstock, komm zurück zu mir, zu dieser Beziehung. Und deshalb, wenn du dich vielleicht da findest, dann komm zu Jesus und sag ihm, Herr, ich habe diese Beziehung nicht, bitte hilf mir. Ich will an dir sein, ich will an dem Weinstock sein, ich will nicht weggeworfen werden und verbrennen. Ich will nicht fruchtlos mein Leben leben. Nur in dieser Verbundenheit können wir ein echtes Leben finden. Nur mit dieser Verbundenheit finden wir auch ewiges Leben. Aber vielleicht bist du auch in einer Phase gerade, wo Gott dich beschneidet. Und das Beschneiden, das tut auch oft weh. Ja, Gott kommt und er schneidet Dinge ab, die uns trennen von ihm. Und das ist manchmal unangenehm und es ist schwer und es ist manchmal eine Herausforderung. Es kommen manchmal Herausforderungen in unser Leben und wir verstehen die Herausforderungen nicht. Vieles wissen wir nicht, verstehen wir nicht und wir haben Fragen. Warum Gott? Warum passiert das? Warum muss ich da gerade durchgehen? Und manchmal beschuldigen wir auch dann Gott und sagen, Gott, warum lässt du das zu? Warum hast du das zugelassen? Warum ist es so schwer? Oder wir beschuldigen uns vielleicht und denken, oh, ich habe alles falsch gemacht, ich habe das falsch gemacht und das, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Oder wir beschuldigen andere und sagen, ja, wegen dem ist mir das passiert, wegen dem und der und die und deshalb bin ich in dieser Situation, die so schwer ist. Aber ich möchte sagen, das macht nicht Gott verantwortlich dafür und auch nicht dich oder andere, sondern frag Gott, Herr, was soll ich lernen in dieser Zeit? Was möchtest du mir zeigen? Möchtest du vielleicht, dass der Glaube in mir stärker wird? Möchtest du vielleicht, dass ich lerne, dir zu vertrauen, wie ein Kind seinem Vater vertraut? Möchtest du, dass ich lerne zu vergeben, dass ich frei werde von Bitterkeit? Und ich will dir Mut machen, da nicht aufzugeben. Wenn du sowas erlebst, wir erleben alle mal Dinge im Leben, die nicht schön sind. Aber es heißt ja auch in der Bibel, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Und wenn wir mit dieser Einstellung, mit Gottes Wort da durchgehen, dann wissen wir, dass Gott etwas Gutes daraus machen kann. In deiner Not, in deiner Schwierigkeit, da möchte Gott etwas Gutes machen. Aber es ist wichtig, dass wir am Weinstock sind. Es ist wichtig, dass wir verbunden sind mit Jesus. Es ist wichtig, dass wir in dieser Beziehung leben, jeden Tag. Und dazu möchte ich euch wirklich alle ermutigen. Und ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen. Ich möchte zum Schluss beten. Unser Gott ist heilig, haben wir gehört. Und gleichzeitig sagt er, dass wir der Tempel seines Geistes sind. Sein Heiliger Geist möchte in uns unperfekten Menschen leben. Er will in uns wohnen. Aber manchmal haben wir Dinge in unserem Herzen, die schlechten Früchte, die Sünde, ja, Sachen, die uns von Gott trennen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da ehrlich zu sein und zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich will bei dir sein. Ich möchte, dass du in mir lebst. Bitte nimm die Dinge weg. Zeig mir die Dinge, die mich trennen von dir. Zeig mir die schlechten Früchte, ob es Neid ist oder Streit oder Bitterkeit, Unglaube, Unreinheit. Herr, ich möchte es verändern lassen von dir. Komm zu Jesus, komm zum Weinstock, wenn es dir so geht, dass du denkst, ich wurde getrennt, ich habe mich selber getrennt von ihm. Komm zu ihm, und er nimmt uns gerne an, wenn wir ehrlich und aufrichtig Buße tun. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du Jesus der Weinstock bist. Danke, Vater, dass du unser Vater bist, ein heiliger Vater bist. Herr, du bist der Weingärtner und du möchtest, dass wir so sind wie du, Herr. Du möchtest, dass wir dir Ehre bringen mit unserem Leben. Herr, und du möchtest all die Dinge, Herr, von uns wegschneiden, die uns trennen von dir. Und ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du, Herr, wie ein fürsorglicher Vater an uns arbeitest, Herr. So wie dein Wort sagt, Herr, ein Vater, der seine Kinder liebt, er züchtigt sie auch, Herr. Und du möchtest es in uns tun, du möchtest uns reinigen machen, reinigen, Herr, uns reinmachen, uns heiligen, Herr, in diesem Prozess der Heiligung, Herr, sind wir nicht allein. Ich danke dir, dass wir nicht aus unserer Kraft heilig sein müssen, sondern dass du schon alles getan hast. Herr, und ich danke dir, dass du uns hilfst, Herr, würdig zu leben, Herr, unsere Berufung, Herr. Würdig zu leben, Herr, weil du heilig bist, unser Vater heilig ist. Herr, ich bitte dich, hilf uns, Herr, all die Dinge, die uns trennen von dir, nimm du sie weg, Herr, nimm sie weg von mir, Herr. Offenbar du mir, Herr, immer neu, Herr, Dinge, die du verändern möchtest, Herr, dass ich dich mehr und mehr kenne, dass ich in der Beziehung zu dir wachse, mehr und mehr, Herr. Und ich bitte dich, Herr, für jeden hier das Gleiche. Herr, denn du möchtest, dass wir bei dir sind und du in uns, Herr. Du möchtest, dass wir ein Leben in Freiheit haben, ein Leben in der Fülle, Herr, in deiner Gegenwart. Ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Du siehst alle aufrichtigen Herzen, die jetzt zu dir kommen. Herr, ich bitte dich, dass du jeden, Herr, der sich von dir getrennt hat, jeder, der von diesem Weinstock sich gelöst hat, Herr, dem du irgendwo egal geworden bist, Herr, ich bitte dich, dass, Herr, du, Herr, zur Umkehr führst und auch jedem hilfst, Herr, dass er wieder mit dir verbunden ist, denn du sehnst dich nach uns. Du möchtest bei uns sein, Herr, deshalb hast du uns auch dieses Gleichnis, dieses Wort heute Morgen gegeben. Ich danke dir, Herr. Segne du uns. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen.